Hallo liebe Popkultisten und Popkultistinnen, wir sind wieder da mit einer weiteren Folge eures Lieblings-Popkultur-Podcasts, dem Popkultur-Beichtstuhl. Wie oft kann man Popkultur in einem Satz sagen? Oft. Mit mir, mit in unserem großartigen Aufnahme-Kitchenette, sind meine zwei bezaubernden Co-Hosts. Ein Mann bärtiger wie ein Bär und schöner.
Auch so groß.
Genau, schöner wie ein Bär. Der wunderbare Host quasi dieser Wohnung auch. Daniel Enti Enstrasser. Hallo Dani.
Hallo.
Hat Dani gesagt?
Dani.
Dani sagt was fast nie, gell?
Hallo zur zweiten Folge unseres Sommer-Specials. Ein Sommer wie damals, der Popkultur-Sommer 2022.
Super, danke, dass du den Titel auch nochmal mit eingebracht hast.
Und Profis zum, am Werk.
Zu meiner Rechten, der Junior Editor und Marvel Rant König, kleiner Teaser auf eine der nächsten Folgen, der nette Maki.
Ich mag das nicht, da wird das jetzt schon in die Editor-Rolle reingedrückt, weil ich meine, dass das nur Gag war letztes Mal. So.
Ja, nachdem du das so super gemacht hast.
Ja, da war nicht viel zu tun, weil super Profis, wie wir waren, der Andy und ich, haben wir das, glaube ich, auch mal alles aufgenommen.
One Take ohne Schnitt, so wie immer.
So wie immer.
Ja.
Was ich mag, ist, dass der Marco mittlerweile eine Rolle des Marvel-Haters übernommen hat anscheinend.
Ja. Ja, es ist nur ganz, ganz, ganz was Kleines. Soll ich es gleich bringen?
Willst du echt gleich?
Ja, das ist aber echt nur anfangen? Das ist mir jetzt aufgefallen, weil ich auf Instagram oft die Werbung für She-Hulk sehe. Eher nicht.
Doch.
Mhm. Da stimmt was nicht, wie die ihre Trailer schneiden. Das ist jetzt nicht, also ist ja nur ein kurzer Clip, aber das ist jetzt nicht der fertige Film und da haben sie einfach eine Szene rausgenommen, sondern ich glaube, die kriegen irgendwelche Szenen, die noch nicht synchronisiert sind. Dann kriegen sie so Vorab-Versionen von, was die da sagen. Das klingt teilweise voll komisch. Dann gibt es manchmal überhaupt keine Soundeffekte, da sieht man, wie irgendwie Türen rausgerissen werden. Kein Geräusch. Ist euch das nicht aufgefallen?
Nein, ich schaue auf Instagram relativ wenig mit Ton eigentlich, deswegen ist mir das nicht aufgefallen.
Sind das, Entschuldigung, meinst du auf die Reels, die
einfach? Einfach dazwischen ist ja Werbung, was man kann.
Ja. Aber ist das die deutsche Marvel-Seite? Oder die?
Das muss deutsches Ding sein, weil, also wie wenn einfach der Film stumm geschalten worden ist und jemand halt drüber redet.
Weil das kann ich mir schon vorstellen, dass die deutsche Marvel.
Die haben nicht die fertige Version wahrscheinlich.
Dass noch von die halt Folgen, einfach so ein Presskit kriegen, wo halt einfach Snippets drin sein und die deutschen Overlays.
Vielleicht und ich glaube, die machen wirklich einen Ton aus vom Originalding, dann gibt es nur die Stimmen und schon.
Echt?
Und ab und zu so einen Explosionseffekt noch drüberlegen, selber. So ein Free Sound.
Mit so einem Board, Keyboard wo drauf drücken.
Ja. Bei also so, und mir ist das auch bei anderen Sachen auch schon mal aufgefallen.
Einfach außerhalb von Marvel oder bei anderen
Marvel? Oder was anderes von Marvel? Nein, es war irgendein anderer Trailer.
Magst du, vielleicht bist du einfach Trailer-Hater.
Ja, das ist ja nicht einmal ein Trailer, das ist ja nur so ein 10-Sekunden-Ding. Und dann auch noch teilweise schlecht synchronisiert, kommt man vor. Also wenn das nicht mit der Lippen synchron ist teilweise.
Ist euch das schon einmal aufgefallen, dass es halt, ich glaube, seit 2-3 Jahren gibt es so einen Trend, dass vor dem Trailer ein Trailer vom Trailer gezeigt wird.
Nochmal 2 Sekunden Zusammenfassung vom Trailer.
Was soll denn das? Ja, das.
Doch.
Das ist mir bei Bullet Train, ist mir das jetzt aufgefallen, beim Trailer von Bullet Train, dass vor dem Trailer nur mal ein Zusammenschnitt, so ein 5-sekündiger vom Trailer kommt.
Ja, weil die Aufmerksamkeitsspanne von den Leuten immer größer
wird. Es ist wegen TikTok und allem. Die haben halt gemerkt, das ist voll erfolgreich. Ja. Wenn da mal ein TikTok draus wird, brauchen wir leider die ersten 5 Sekunden.
Ja. Aber nein, das ist mir gar nicht so aufgenommen. Werde ich aber nächstes Mal drauf achten.
Passt mal auf, das ist ja nicht wirklich ein Rant, oder? Ich liebe Marvel weiterhin. Ist ja nur der Ente, der es nicht mag.
Aber okay. Ich bin, also She-Hulk hat glaube ich noch niemand von uns gesehen. Nein. Also ich habe kurz reingeschaut und das war ganz eigenartig, die ersten. Ich habe nur kurz beim Einschlafen quasi nebenher ein bisschen geschaut. Ich muss mir es nochmal genau anschauen. Es wirkt da im Moment gerade ganz eigenartig. Aber ich will ihm trotzdem eine faire Chance geben, wenn ich alles gesehen habe. Deswegen will ich jetzt auch noch nicht drüber urteilen. Kommt erst später.
Kommt noch nach.
Mir kommt irgendwie vor, dass die Qualität vom CGI mittlerweile eher so, es wirkt mittlerweile als wie Animationsfilm oder wie Videospieltrailer. Also der letzte Film, wo ich mir echt gedacht habe, boah, das schaut echt gut aus, oder da erkennt man jetzt nicht, dass es CGI ist, oder wo ich mir gedacht habe, ja, so sollte es 2022 ausschauen, war Dune.
Ja.
Aber die Qualität von ziemlich viele Action- oder Fantasy- oder Superheldenfilme ist echt mittlerweile...
Weißt, woran das auch, glaube ich, liegt, wir schauen gerade Revenge auf Disney Plus normal. Was habt ihr das kennt? Spielt in die Hamptons, dem Titel nachzuurteilen, geht es um Revenge, so ein bisschen in der High Society, mir irgendwie ganz witzig zum Anschauen. Und das schauen wir jetzt zum zweiten Mal. Das erste Mal haben wir es geschaut, ich glaube so um 2015 nochmal. Ja. Und jetzt fällt uns auf einmal auf, sagen wir immer wieder, hey, das ist alles Greenscreen. Also wenn der auf der Terrasse steht, in dem Haus in die Hamptons, siehst du einfach, dass das ein Studio ist.
Stargate.
Und wir haben dann überlegt, warum ist das beim letzten Mal schauen nicht aufgefallen? Und da habe ich gesagt, hey, wir haben einen neuen Fernseher. Von damals zu jetzt.
Humble brag.
Und den neuesten Fernseher besitzt nicht ich in dieser Gruppe.
Die neue Wohnung
mit dem neuen Riesenfernseher, der vielleicht irgendwas anderes kompensieren muss, vielleicht die kleine Xbox. jedenfalls glaube ich, dass einfach auf einem 4K-Fernseher jetzt die älteren Animationen, die älteren CGI-Filme, lastigen Filme vielleicht nicht mehr so gut ausschauen.
Ja, aber ich rede ja von den neuen.
Ja, aber zum Beispiel...
Das kann Witz sein, aber die Animationen von Transformers 1, wie sich die Transformers in der Nacht vorm Haus quasi bewegen, die schauen zum Teil besser aus, und wie alt sind die? 10 Jahre? Schauen besser aus, wie momentan
ist. Ich habe heute mit Kevin drüber geredet, wegen Jurassic Park. Ich habe gesagt, warum schauen bei Jurassic Park jetzt die Dinosaurier nicht mehr so realistisch aus wie beim ersten?
Ich weiß es.
Und er hat gemeint, es kann echt nicht sein.
Weil voll wenig CGI ist.
Er hat gemeint, weil man im ersten anders, vielleicht besser in Erinnerung hat, wie er also geschaut, den ersten vielleicht jetzt nochmal an, dann sagst du das nicht. Aber mir kommt vor, ich schaue mir den Film an, Jurassic Park jetzt, also Jurassic World, den letzten.
Du meinst einen Vergleich vom World zum letzten jetzt?
Nein, vom letzten Jurassic World zu den anderen Jurassic Park-Filmen.
Ja, aber der Marco hat recht. Es ist das im ersten Jurassic Park noch voll wenig CGI ist.
Ja. So. Ja, aber das, wo der Brachiosaurus da geht und der aufsteht und ausschaut, das ist CGI.
Ja. Ja, das schaut aber auch nicht gut aus im Vergleich zu jetzigen.
Ist aber auch weit weg, du siehst das nicht aus der Nähe, oder?
Ja. Ja. Aber irgendwie ist mir so vorgekommen, wie du sagst, es schaut halt die Jurassic World zum Beispiel, der letzte, wenn man auch nicht heute behandelt, aber der schaut einfach wie ein Computerspiel. Also das passt irgendwie nicht, da passt irgendwie das Licht, das taugt mir irgendwie nicht, ich weiß noch nicht warum.
Ja, weil die ganzen Szenen bei Jurassic Park 1, wo Dinosaurier vorkommen, wo es richtig gut ausschaut, sieht man entweder nur Teile von ihnen und das sind alles Puppen. Zum Beispiel das Auge vom T-Rex ist Computeranimation, die kleinen Raptoren sind Puppen.
Immer wenn man zum Beispiel nur die Füße sieht,
das immer auch wenn man nur so die Füße sieht, das Mechatronik, genau. Es sind einfach extrem viel Practical Effects im Jurassic Park 1 und dass sie da CGIs dass das damals so ein Thema war halt das, dass sie es benutzt haben, aber nur für ganz wenig Sachen halt.
Ja.
Zum Beispiel der riesige Kothaufen war CGI.
Ich habe gehört, Jeff Goldblum war CGI.
Den gibt es gar nicht.
Aber wie ihr merkt, wir haben ja ein neues Konzept in der Popkultur-Bachschule. Wir wollen uns kürzer halten.
Ja.
Es gibt jetzt immer kürzere Episoden, deswegen starten wir gleich rein, oder? Jetzt in unser neues, oder sind wir eh schon reingestartet ins Sommer? Schon
reingestartet. Der kurze Rant über Marvel, was kein Rant.
Genau, das wollten wir eigentlich nicht machen, aber jetzt.
Darauf bestanden, das steht in meinem Vertrag.
Sommersause 2022, in der wir unseren Sommer bis jetzt Revue passieren lassen. Letztes Mal haben wir ganz viel über Stranger Things gesprochen und über meine Urlaubsausflüge. Und heute haben wir uns ein bisschen das Thema Computerspiele auch vorgenommen, um ein bisschen den neuesten Shit, was wir gespielt haben oder spielen wollen, zu besprechen. Und die einen oder anderen Film. Und ich glaube, der Andy hat, wie immer, am besten vorbereitet, deswegen darf der starten.
kann gleich reingrätschen. Und zwar wie vor kurzem jetzt, in der Vorbereitung nicht besprochen, deswegen ist es jetzt auch für meine Co-Podcaster-Überraschung, Bullet Train angeschaut.
Boah, ich schwitze schon, das ist hoch ungeskriptet, was?
Die Romanverfilmung, die neue, mit dem Brad Pitt.
Das ist ein Roman, echt?
Das ist eine Romanverfilmung, ja. Okay. Das ist ein japanischer Roman und der Roman ist wohl eher ernsthaft und eher ein bisschen weniger.
Da ist, übrigens, Entschuldigung, da ist mir aufgefallen, bei Werbung für Bullet Train, dass da auch was nicht passt mit Soundeffekten und Synchronisierung, was so auf, vielleicht ist ein Instagram-Problem, kann man sagen.
Ja. Trailer-Hayden.
Und die Verfilmung von Bullet Train ist ziemlich, ich sage jetzt einmal, clevere Action-Komödie, die durch extrem viel Gewalt glänzt und einen ziemlich motivierten Brad Pitt, der extrem viel Spaß hat in seiner Rolle, ist vom Regisseur von Deadpool 2. Mhm. Der Brad Pitt ja auch schon eine Kamel gehabt hat, ganz kurz. Er war der Invisible Man, den man nur für eine halbe Sekunde gesehen hat, wo er gestorben ist. Und der Film ist jetzt für einen 40-jährigen oder für 40-jährige alte Knacker, die ins Kino gehen, die schon einiges gesehen haben, jetzt vielleicht nicht so eine Überraschung, aber wenn man, keine Ahnung,
hast du wieder irgendwelche jungen Mädels beobachtet?
Nein, wenn man jetzt, keine Ahnung, noch nicht so viel Action-Kino gesehen hat, und dann ist es schon ganz cool. Er hat mich erinnert ein bisschen an, was die Schnelligkeit in Witz und die Cleverness angeht, an, Smoking Aces, den ich ziemlich mag.
Nicht an mich.
Kennst du den?
Ja.
Den Marco natürlich hat er nie.
Ja, ich habe den nie gesehen, Smoking Aces, aber da kommt ein Kind mit Nunchucks vor, glaube ich.
Mit dem Ryan Reynolds. Mhm. Ryan Reynolds spielt in dem Film auch mit. Es ist eine Mischung aus...
Bei Bullet Train spielt der Ryan Reynolds mit.
Ja.
Nicht der Ryan Gosling.
Nein, der Ryan Reynolds.
What? Das ist ja nie gesagt worden in die Trailer, oder?
Tja. Scheiß Trailer.
Trailer. Okay. Ich habe leider die Stimme von der Sandra Bullock.
Ja. Es ist so eine Mischung aus Smoking Aces und Snatch, aber er kommt leider an Bord und nicht wirklich hin, muss man sagen. Ja, wenn es jetzt der erste Film von der Art wäre, der ihn gesehen hat, hätte man vermutlich voll getaugt, wie damals Smoking Aces oder wie damals Snatch. Weil halt so markige Charaktere und One-Liner und clevere Dialoge und witzige Situationen, die noch witziger und cleverer aufgelöst werden, spielen natürlich eine große Rolle. Das macht er auch gut, aber das haben andere Filme vor ihm halt auch schon extrem gut gemacht. Kann man aber definitiv auf alle Fälle gehen. Macht voll viel Spaß, mal wieder so einen Film sehen, weil mir vorkommt so Action-Komödien in der Art und Weise, habe ich jetzt im Sommer noch eine gesehen, die mir gleich viel Spaß gemacht hat, die aber im Vergleich zu anderen Filmen was Produktion und wie sage ich, schon einmal da gewesen, halt der Story angeht, jetzt auch nicht glänzt. Aber der Film hat mir ganz gut gefallen. Also ich habe den echt cool gefunden und das ist richtig cooles Sommerkino heuer.
Was war der zweite Film, den du gesehen hast?
Im zweiten Film, den ich gesehen habe, ist The Unbearable Weight of
Massive Talent. Also nein, natürlich, ich will das gleich wissen.
Du hast ja Vergleich gemacht.
Du hast ja Vergleich gemacht gerade.
Zwischen?
Zwei Filme, oder?
Der auch production-mäßig, hast du gesagt, der war nicht so gut.
Ja, das ist den Money. Also ich meine...
Okay.
Das wäre der zweite gewesen. Okay. Also eine Action-Komödie, eine lustige Action-Komödie, die quasi clever und
witzig wäre. Müsst ihr weitermachen.
Ja.
Das ist gerade so ein Flop ist.
Genau, und dann habe ich noch gesehen, das ist ein bisschen früher im Sommer, The Unbearable Weight of Massive Talent oder auf Deutsch nur Massive Talent. Der neueste Nicolas Cage-Film.
Du bist ja kein Nicolas Cage-Fan, ha? Fanboy.
Das Cage.
Guter, der ist ja super.
Guter oder schlechter Schauspieler?
Wow, Community.
Ja.
Super Szene. Ja, weiter.
Regie und Drehbuch ist vom Dom Gormica oder Gormica, keine Ahnung,
wie das heißt. Gorlami.
Er wird es uns sagen, wenn er
die Gorlami.
Er wird es uns sagen. Und,
Origami.
Jetzt muss ich zu dem Regisseur, wie in der letzten Folge, habe ich ja einen Nicolas Cage-Film vorgestellt, wo der Regisseur sehr interessant war.
Vom Stanley Cup, der.
Ja, vom Stanley. Und der Regisseur, der Unbearable Weight of Massive Talent gemacht hat, ist ein interessanter Regisseur, weil der hat vorher nur eine große Produktion gehabt. Und zwar 2014 That Awkward Moment. Von dem Film habe ich noch nie was gehört. Der heißt auf Deutsch Für immer Single. Und da spielen mit, 2014 spielen mit Zac Efron, der Michael B. Jordan, der Miles Teller und die Mackenzie Davis von Blade Runner. Und Terminator Dark Fate. Also vier ziemliche, mittlerweile ziemlich bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler. Und der Film hat auf Rotten Tomatoes 22% Kritikerwertung und wow. 46% Userwertung, was wirklich nicht so gut ist.
Wow.
Und sein zweiter Film, nämlich Massive Talent, mit Nicolas Cage, mit dem Pedro Pascal, mit der Demi Moore und mit Neil Patrick Harris, hat auf Rotten Tomatoes bei den Kritikern 86% und bei den Usern 87%, was ziemlich gut ist. Jetzt hat er zwei Filme gemacht mit so vielen Superstars, in, die so weit auseinander liegen, was die Zeit und die Qualität angeht. Und ich finde das echt crazy, was der Typ mit was für Leute zusammengearbeitet hat und was für Filme er gemacht hat.
Ich finde es immer so super Movies, nennen wir sie so, oder Superstar-Movies, seine, die können immer entweder super funktionieren oder total scheiße sein. Oder?
Mhm.
Ja. Also so Filme, wo du wo du das Plakat hast und da siehst du unten, dann meistens unten so die Streifen, wo du dann auf einmal 100 Superstars
drin hast. Ja, Red oder
The Expendables. Genau, wo du denkst, okay, es kann jetzt super funktionieren, aber eigentlich ist es meistens, wenn so viele dabei sind, ist meistens, dann denkst du, das kann nicht gut sein.
Ich meine, ich weiß nicht, wie berühmt ist der Zac Efron oder Michael B. Jordan 2014 waren. Der Miles Teller war definitiv schon berühmt, glaube ich, mit Whiplash. War der damals schon draußen?
Nein, Whiplash war nicht 2014.
War der später?
Ja, aber der Zac Efron war schon bekannt. Ja, also jetzt vielleicht nicht vom Film, Musical, aber von...
High School Musical.
Ja.
Aber jetzt eben Massive Talent ist alternativ... Also der Nicolas Cage spielt sich selber in einer Alternative Reality. Er spielt einen alternativen Nicolas Cage.
Also das was heißt das, was er Geld hat?
Nein, das ist auch immer noch.
Also,
also
das ist ein Schloss in Deutschland.
Er spielt quasi so ein Nicolas Cage, wie der Ullman sich selber spielt in Jerks.
Okay.
Also es ist einfach...
überspitzte
Version. Er spielt sich zwar selber, aber in keiner Art und also in keiner Weise.
Er spielt das, was die Leute meinen, was sie wissen halt aus dem Internet und
ja,
so.
Nicht einmal das, nicht einmal das ist echt alles fiktiv. Also der Neil Patrick Harris ist sein Agent.
Okay.
Und,
spielt er sich auch selber? Nein.
Der spielt sich, glaube ich, auch selber. Ja. Er hat halt eine Tochter.
Ruft einen an und sagt, hey Dougie Hauser, hey, mach einen Job.
Er hat nur eine Tochter, der Nicolas Cage im Film, in Wirklichkeit hat er, glaube ich, zwei Söhne, oder?
I don't know.
Er hat keine Tattoos.
Ja, das ist jetzt nicht das, was das Make-up-Break ist.
Also er spielt halt quasi
einen alternativen
Nicolas Cage, der die Schnauze voll hat vom Business. Er kann nicht mehr, er hat einen Zusammenbruch. Seine Ehe ist gescheitert, die Beziehung zu seiner Tochter ist eine Katastrophe. Seine Karriere ist im Eimer. Er kann nicht mehr, er will nicht mehr. Und er beschließt quasi, seine Karriere in den Nagel zu hängen. Er redet seinem Agenten eine ziemlich emotionale und durch Emotionen getriebene Nachricht auf die Voicemail und sagt halt, das war's für ihn. Und dann kriegt er einen Auftrag, er kriegt das Angebot, dass er nach Spanien, glaube ich nach Spanien oder nach Italien, ich glaube nach Spanien zu einem Superfan reisen soll und da quasi ein Wochenende mit dem Superfan verbringen soll und mit ihm Party machen. Für, glaube ich, $300,000, für eine ziemlich hohe Summe halt. Ja, und er will zuerst nicht, aber schlussendlich macht das und ist zuerst mega unsympathisch und angepisst, wo er da ankommt. Und dann aber kitzelt der Superfan nur so ein Rest Energie aus ihm raus und er lässt sich, also der Superfan spielt mit ihm, das ist der Pedro Pascal.
Hey, ich liebe den Typen, ich weiß nicht, was das ist an dem. Ich schaue dem einfach gerne zu.
Ja, er spielt einen richtig sympathischen, richtig coolen Charakter. Mhm. Also er spielt so ein bisschen uns in unserer Art, wie wir quasi unseren 80s-Stuff und unsere Videospiele, unsere Filme mögen. Er ist einfach so ein richtiger Fan mit so einem kindlichen Enthusiasmus im Nicolas Cage gegenüber. Mhm. Und das holt halt noch einmal so Restenergie aus dem Nicolas Cage raus und sie spielen so eine Szene nach irgendwo in der Pampa in Spanien und oder Italien, keine Ahnung, was ich nicht. Und ja, es holt quasi so, es bringt das Beste aus dem Nicolas Cage raus. Und dann entspinnt sich aber ganz eine andere Geschichte, die ich so eben nichts über den Film gewusst. Dann nimmt die Story komplett einen anderen Lauf, die ich so nicht erwartet habe. Und der Film macht so richtig so eine 90-Grad-Kurve und wird dann auf einmal ganz was anders. Mhm. Das will ich jetzt nicht spoilen.
Von Dusk Till Dawn-Style?
Aber ich, nein, nicht von Dusk Till Dawn.
Aber ist es vom Stil, ist es davor eine Komödie halbwegs? Oder?
Es ist immer eine Komödie.
Okay.
Also der ganze Film ist eine Komödie, aber die nimmt dann so einen schrägen Lauf, wo du dir die ganze Zeit denkst, hä, das passiert jetzt wirklich gerade so? Also es ist echt cool.
Ja, auf eine gute oder auf eine schlechte
Art? Auf eine sehr gute Art. Okay. Auf eine super Art. Also mir hat der so viel Spaß gemacht. Das okay. war ein richtig cooler Film und auch so, wie gesagt, so lockere Action-Komödie, so witzige. Mir kommt irgendwie vor, der Ryan Reynolds bedient das Genre ganz gut, aber das muss man halt mittlerweile auch immer noch mögen und Bock auf den Ryan Reynolds haben. Wer hat die Netflix-Produktion mit Ryan Reynolds und mit The Rock?
Die Red Notice.
Ja. Red Notice war auch so.
Ja, habe ich noch gar nicht gesehen. Den muss man
ja, es ist aber besser wie Red Notice, finde ich. Okay. Also quasi Unbearable Weight und Bullet Train sind besser wie Red Notice. Zwar, was so gut wie alles angeht, Production Value und schauspielerische Leistung. Ja, beide coole Filme. Kann okay. ich echt empfehlen.
Okay.
Die sind beide nur im Kino jetzt, glaube ich. Oder kann man die schon wo streamen?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man Massive Talent mittlerweile schon streamen kann.
Ich habe gedacht, Bullet Train ist sowieso eine Netflix-Produktion gewesen, nicht?
Nein,
Bullet Train ist das Kino. War Netflix im Kino.
Aber okay.
Ich glaube nicht, ne?
Okay.
Ja,
ja,
apropos, wenn man locker das Kino mag, coole Filme für lockeres Kino.
Sommerkino,
wie du gesagt hast. Sommerkino, ja. Du hast das geschaut, coole Sachen. Ich habe auf Netflix eine stundenlange Doku angeschaut über Katzen.
Oh, die habe ich gesehen. Man hat sie mir vorgeschickt. Ich habe sie nicht gesehen.
Aber ich habe sie mir angeschickt, da irgendwie top irgendwas in Österreich. Katzen, ja, dann schauen wir an. Das reicht mir als Thema. Und das hat mich gut unterhalten.
Was deine Katze denkt oder so ähnlich.
Ja, ja,
oder?
Das sind halt viele Sachen, die jetzt kürzlich bekannt sein oder schon länger wahrscheinlich mit. Da sagt man, wenn eine Katze irgendwie die Augen zumacht, so, dann vertraut sie dir und so lang blinzeln, dann kannst du ihr auch sagen, hey, von mir geht keine Gefahr aus und solche Sachen. Aber es reicht mir auch, einfach stundenlang einfach Katzen zu sehen, wo sie raufklettern, runterspringen, spielen.
Das, aber ja. Das führt mich gleich jetzt.
Aber auch Hunde. Gut. Schau ja auch Hunde an.
Aber das führt mich gleich kurz zu meinem Thema, aber was nicht mein Thema ist, habt ihr Stray gesehen? Habt ihr Stray gespielt? Das wäre ja eigentlich dein Ding dann.
Ah, das Katzenspiel. Nein, habe ich leider nicht.
Das ist im neuen PlayStation Game Pass.
Ein Upgrade ist etwas.
Ist es dabei? Also ich habe es dann auch nicht gespielt, weil ich bin jetzt kein großer Katzenfan, aber das war
doch. Ja, da haben viele gesagt so, da reicht es ihnen auch einfach, dass die Katzen, die Animationen alle so nett sind und dann interagiert man mit einer anderen Katze und die spielt und so. Ja.
Ja.
Das reicht. Vielleicht mache ich das, ja. Werde ich nicht machen, so wie Disney Plus.
Ich frage jetzt einmal in die Runde, ob wir darüber reden sollen, falls ihr es auch gesehen habt oder ob ich zu meinem anderen Thema gehe. Habt ihr Moonfall gesehen? Den neuen Emmerich-Film?
Nein.
Na, gut.
Wo,
was ist das mit Roland, was ist mit Roland Emmerich passiert? Der hat Independence Day gemacht, bitte. Und jetzt Moonfall ist so. Also Moonfall ist so weit weg von irgendwas, was irgendwie nur annähernd logisch.
Ja, aber denk mal über Independence Day ein bisschen nach. Den haben wir irgendwie so hoch stilisiert, so, der ist doch gar nicht so gut eigentlich, oder?
Independence Day ist gut.
Okay, die Ansprache vom Präsidenten, die ist ziemlich gut.
Independence Day ist alles gut, die Raumschiffe aus den Wolken, über die Städte, also das ist alles gut. Also Independence Day ist wirklich, und Roland Emmerich hat wirklich sehr, eigentlich viele gute Filme gemacht.
Hat er den anderen Godzilla gemacht?
Ja, doch.
Ja, okay. aber also und eben
2012, oder?
2012 habe ich gesehen, der war eigentlich okay.
Er hat Dunkirk?
Nein, Dunkirk. Das ist ja von Nolan, oder?
Ja, sorry, das war jetzt mein
Verlust. Christopher Nolan.
Das war die Nolan-Liste, was ich gelesen habe. Midway, nicht Dunkirk.
Also, ja.
Midway, was ist Midway nochmal?
Midway mit dem Kriegsschiff, was versenkt worden ist.
Das Schiff wird versenkt im Spiel. Nein, doch nicht.
Den Witz wollte ich gerade machen.
Er hat Stargate gemacht. Er hat Universal Soldier gemacht.
Boah, das sind gute Filme. Underrated, sage ich.
Patriot gemacht.
Mel Gibson, oder?
Mel Gibson. Er hat, Joey war der erste Film, glaube ich, mit der Puppe.
Achso, ich meine von Friends.
Er hat A Wreck Attack gemacht.
Ah, super.
What? Da habe ich nicht angeschaut, weil Spinnen.
Jedenfalls hat er sehr viele gute Filme gemacht. Moonfall ist keiner davon. Selbst wenn man
ist so, der ich, Titel, ich weiß gar nichts über den, aber der Titel ist Programm, oder?
Titel ist Programm.
Okay.
Also, Spoiler, bitte, wer es auf Moon... Nein, das könnt ihr euch anschauen, auch nachdem ich das gesagt habe. sie kommen drauf, dass der Mond eine Megastructure ist, also eigentlich kein Mond. Ich bin zwischendrin kurz eingeschlafen, deswegen weiß ich nicht ganz genau, um was es geht. Aber jedenfalls, es gibt Szenen, wo der Mond ändert seine Umlaufbahn und kommt der Erde so nahe, dass er quasi, also
Streif von den Berg oder was?
10 Meter über der Erde ist. Oh, aber boah, ja, es saugt all, also die Anziehungskraft vom Mond saugt dann natürlich alle, ist Empire State Building bei Richtung Mond gesogen.
Und, boah, das klingt aber geil.
Ja, aber optisch ist es ja ganz nice, aber sie laufen weg. Quasi der Mond dreht sich und hinter ihnen, sie laufen weg vom Mond und springen über Brücke. Hinter ihnen werden Autos, Häuser, Züge, Flugzeuge Richtung Mond gesogen, sie aber nicht.
Ja, das klingt nicht so viel blöder, wenn der bei einem steht.
Und ja, und am Ende, ja, schaut es nicht kann oder nicht. Es ist nicht einmal gut in der Haltung. Also ich bin,
ja, spielt da ein bekannter Schauspieler nein, das, mit?
Die,
so Gerald Butler.
Hayley Berry spielt mit.
What?
What? Ja, Hayley Berry spielt mit.
Ich meine, dass seit John Wick die gleich mal eine gute Sache macht.
Und es spielt, und seit Catwoman.
Das ist nicht ihre Schuld gewesen. Ich habe so ein Video gesehen.
John Bradley West spielt mit. Von Game of Thrones.
Wen spielt denn? Was ist sein richtiger Name? Was ist der
Game of Bradley
Thrones?
East.
Ich weiß nicht, wie sein Game of Thrones Name ist.
Ah,
der Dickere. Keine Ahnung, wie der heißt.
Tully? Hast du Tully?
Ich weiß nicht. Ich kenne nur die Szene, wo
George R. R. Martin.
Patrick Wilson spielt mit. Kennt man?
Das ist der aus Arrested Development.
Ich wollte gerade sagen, ist Doppelgänger von Will Arnett.
Stimmt.
Für wen denn?
Hat bei The Conjuring. Bei The Conjuring hat
er ja, stimmt. The Conjuring ist übrigens der Film, den ich im ersten Teil von unserem Summer Special gemeint habe, dass so gute Kinderschauspieler in Horrorfilmen alle Stranger Things mitspielen.
Er hat bei Aquaman mitgespielt, er hat bei Watchmen mitgespielt. Also schon ein doch sehr
Der spielt einen Eulentypen, oder?
Genau.
Bei Watchmen, stimmt, ja. Okay. Night Owl.
Kurzer, eigenartiger Auftritt von Donald Sutherland.
Bei Moonfall.
Und der Michael Penner spielt noch mit. Kennt man. Von Ant-Man und
Co. Das ist der Sidekick.
Der Ant-Man, spielt doch auch bei Breaking Bad mit, oder?
So ist jetzt gerade
gar nicht. Ich glaube.
Jedenfalls.
Das glaube ich nicht.
Jedenfalls werden halt. Also, es ist halt einfach. Es werden so viele Sachen übersprungen. Also, es ist so: hey, der Mond ändert sein. Ganz kurze Szene, die symptomatisch ist für den Film. Der Mond ändert seine Umlaufbahn. Der quasi Hauptdarsteller will seinen Sohn, der auf die schiefe Bahn geraten ist, aus dem Knast holen. Ist
auf die schiefe Bahn wie der Mond geraten.
Genau, ist bei der Gerichtsverhandlung, weil der Sohn halt quasi verurteilt. Er geht aus dem Gericht raus, wartet auf den Richter, weil er ihn umstimmen will. Und der sagt, sie glauben ja wohl nicht, dass morgen das Gericht am Montag wieder aufsperrt und alle flüchten. Aber gerade in der Szene davor, am gleichen Tag, ist es die NASA quasi draufgekommen, dass der Mond seine Umlaufbahn geändert hat. Aber niemand sonst. Also das war alles, wird nichts erklärt.
Das ist die Vorgeschichte von Don't Look Up, oder was?
Ja, so ein bisschen. Also jedenfalls, wenn ihr nicht kann, gesagt, mehr reden wir gar nicht. Ich will gar nicht mehr Zeit verlieren für diesen Film. Deswegen, ich habe was gezockt.
Darf ich ganz kurz mal, weil du vorher gesagt hast, Stray. Ja? Der Ricky Berwick, kennt ihn jemand? Den YouTuber?
Ja, vom Bild,
Der hat körperliche Behinderung. Der hat, glaube ich, der kann nicht gehen. Und da seine Hände sind quasi deformiert. Und ich habe ein Video von ihm gesehen. Er ist aber echt ein cooler YouTuber, Gaming-YouTuber. Und der hat dann einen Mod gespielt von Stray, wo die Katz quasi er ist, wo sie einen Mod gemacht haben mit ihm. Wie er halt auf die, weil er kann sich nur auf die Knie und auf die Ellbogen sofort bewegen, wenn er keinen Rollstuhl hat. Und er ist dann quasi die Katz und spielt sich selber in dem Spiel. Und dachte, ist Humor. Hey.
PC Gaming,
ja.
Ich habe was anderes gespielt. Der Matti hat mir das empfohlen. Cult of the Lamp. Mhm. Ich habe es dann natürlich gleich im Anti empfohlen, weil ich habe gedacht, das ist genau was für ein Anti. Du bist ein Opferlamm,
Sataniker. Das
geopfert wird. Und anstatt zu sterben, wirst du aber quasi das Gefäß eines von 5 Göttern. Und weißt, wird auf die Erde zurückgeschickt, um quasi deinen Kult aufzubauen. Und,
die Bischöfe sind das, oder?
Genau, fünf Bischöfe sind es. Und der Gefesselte quasi, der dich als Gefäß nimmt und die vier anderen. Und du wirst dann quasi zurückgeschickt auf die Erde, um deinen Kult aufzubauen, als Schaf-Kultoberster.
Niedliches Schaf.
Man kann über ein Lamm sagen.
Genau, Lamm, es ist ein Lämmchen, genau. Und es ist super knuffig, es ist super nett gemacht, was das Spielprinzip, was auch ein besseres Gefühl gibt, aber eigentlich auch ein schlechtes Gefühl, weil du musst natürlich alles machen, was so ein Sektenführer macht. Also du musst einerseits deine Minions, deine Gefolgsleute unterjochen, muss sie für die arbeiten lassen, muss sie segnen, muss Predigten halten, muss Doktrinen ausgeben, muss natürlich auch Ressourcen sammeln, um deinen Kult am Leben zu erhalten. Die Ressourcen sammelst du, indem du quasi verschiedene Dungeons, immer wieder neu generierte Dungeons durchläufst und versuchst, die anderen vier Bischöfe zu besiegen, und kannst dann verschiedene Wege, so roguelike, kannst verschiedene Wege einschlagen, mehr Ressourcen, verschiedene Waffen, mehr Jünger dir sammeln. Kannst du Jünger auch selber individualisieren, wie sie ausschauen sollen?
Ja, jedes Mal, wenn man jemanden quasi indoktriniert, kann man festlegen, wie der...
Kannst du ihnen einen Namen geben, was auch ganz witzig war, was mir der Matti erzählt hat. Er hat gesagt, ja, eigentlich gibt es auch in meinem Kult...
Ich habe immer auf zufällig getan.
Ja, ich habe einmal zufällig
genommen. Die coolsten Namen.
Hey. Ja, und dann Jugula. Musst du, aber es ist schlimmer ist, du musst natürlich dann eine Aufgabe, ist einmal einen deiner Kultisten zu opfern.
Der Popkultisten.
Genau, also passt auf. Und das ist schon ziemlich hart, weil du musst dann aussuchen, und wenn sie kriegst, dann findest du sie alle irgendwie voll süß. Oder man, der ist nett, der schaut aus wie ein kleiner Hai. Und den musst du dann opfern, und musst du aber natürlich machen. Du kannst, wenn wer stirbt, weil du musst ihn natürlich am Leben halten, musst ihm Essen geben und Schlafplätze. Und wenn wer stirbt, kannst du entweder dazu entscheiden, ihn zu vergraben oder ihn quasi zu schlachten und deinen Jüngern als Essen vorzusetzen, weil die müssen natürlich essen. Also es ist irgendwie ein, grafisch ist es so ein bisschen wie Don't Starve, finde ich. Don't Starvig, oder wie hast du gesagt,
Binding of Isaac. Das ist einfach wegen, weil es ein bisschen makaber ist und so, habe ich an Binding of Isaac gedacht. Aber es ist vom so ganz viel 2D auf 3D. So
isometrisch.
So. Ja. Die Figuren alles schauen so 2D flach aus, und die Welt ist halt...
Genau, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Animal Crossing und Hades.
Animal Crossing in der Hölle. Die Animationen sind so ein bisschen... kennt noch jemand... Castle Crashers, glaube ich, heißt das, oder? Mhm. Mit die vier Ritter.
Ja.
So ungefähr von den Animationen her. Ja. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, haben wir den Titel auf zwei Plattformen gekauft, weil ich es nämlich...
Großverdiener-Alarm.
...endlich einmal vergleichen wollte, wie so ein Spiel nämlich auf der Switch... Weil der Michael, der mir das schon angepriesen und gesagt, ja, perfekter Switch-Titel für zwischendurch. Ja.
Sommerspiel auf der Terrasse am Abend kann man das perfekt zocken, zum Beispiel. Oder Balkon oder
im Wohnzimmer. Oder im Keller.
Oder während man auf seine Kultjünger wartet. Aber wie ist der Unterschied jetzt zwischen so einer High-End-Konsole wie der Series X und auf dem Switch? Und, oh Wunder, es performt auf der Xbox wesentlich besser, aber auf der Switch jetzt nicht so viel schlechter, als dass man es zumindest am kleinen Bildschirm jetzt nicht genauso gut spielen kann.
Ja.
Also wenn man jetzt auf der Switch selber spielt, finde ich, merkt man keinen Unterschied oder nur einen kleinen. Ja. Wenn man sie dockt, merkt man natürlich schon einen ziemlichen Unterschied.
Aber für mich ist die Switch einfach nur Handheld. Ich docke das so selten, außer für Mario Kart, wenn man mit mehreren Leuten spielt.
Ja, jetzt so Animal Crossing und Breath of the Wild habe ich schon am Fernseher gespielt, weil das hammergut ausschaut. Aber die Spiele sind ja wirklich für die Switch halt gemacht. Ja. Aber jetzt, ich habe...
Die Switch ist schon Zeit heraus. Jetzt, wie lange ist denn der schon heraus?
Der ist schon lange heraus.
Ja, also
jetzt gibt es ja schon eine neue eigentlich. Ich weiß nicht, wie es da ausschaut.
2015 kann
das sein. Ja, also ist jetzt nicht so verwunderlich, dass das halt nicht mehr so...
Nein, 2015 kann
es nicht sein. Ist jetzt nicht so wie eine Konsole, die ein Jahr alt ist.
Halt. Ja. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe Sinking City angefangen auf der Switch, weil das im Angebot war. Und also die Umsetzungen von den großen Konsolenspielen, das kannst du echt nur im Handheld spielen. Also das brauchst du nicht docken. Wenn du das vergleichst dann jetzt, dann da kann man nicht zufrieden sein, aber ist eh klar.
Aber was sagst du zum Spielprinzip? Weil ich bin ja normal nicht so der Typ, der so Farming-Spiele super witzig. Also Don't Starve habe ich schon gern gespielt. Aber prinzipiell bin ich da nicht so wie du jetzt, der sich da 100 Stunden in Fallout.
Wenn es nur 100 Stunden wären.
1000 Stunden in Fallout.
Oder 100.000 in die Arbeit.
Irgendwelche Basen baut. Aber das finde ich ganz witzig. Ich bin sogar schon angeln gewesen. Ich habe sogar echt schon eine Zeit gegangen.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin ja der Sacker für die Art von Spiele. Also Animal Crossing und Fallout 4 und Fallout 76, das ich jetzt auch angefangen habe. Also die drei Spiele nehmen ja quasi 90% meiner kompletten Gaming-Zeit ein. Und ich habe die Jungs vor ungefähr einem halben Jahr My Sanctuary City gezeigt bei Fallout 4. Und das war damals ungefähr ein Viertel von dem, was es jetzt ist. Also ich habe jetzt ein Bürogebäudekomplex.
Du hast also und, einen zweiten Kult auch noch in Fallout aufgebaut, während dem Lammkult hast du.
Aber das verstehe ich. Ich verstehe das nicht. Weil das bringt ja gar nichts. Bei Cult of the Lamb, da bringt es
ja zumindest. Ja, die anderen Videospiele, was bringen.
Hm. Ja, aber hallo, also bevor ich mich jetzt hinhocke und da in dem Ding da ein Bürogebäude baue.
Ja, es geht ja im Endeffekt nur um, was dir Spaß macht, oder? Dann
ja, aber das
ist
darf doch
Spaß machen. Ja, und das
darf dir natürlich Spaß machen, aber ich...
Ja, jetzt pass auf, hey, wenn du dann das immer noch so wie ich so verkabelt hast, dass du alles mit einem Schalter abschalten kannst.
Weißt du, wie unpraktisch?
Dass die Eingangstüren quasi mit einem Drucksensor funktionieren, dass wenn du einfach drauf zugehst, sie aufgeht und wenn du weggehst, geht sie wieder zu. Und dass eine Leuchtreklame beim Eingang zu deiner Megacity steht. Welcome to Sanctuary City. Enjoy our peace.
Okay, wir reden wieder über Fallout. Der Andy schafft es immer mit uns in sein...
Ja, weil das einfach das beste Spiel ist, das es gibt.
Gut, aber was sagst du jetzt zu Cult of the Lamb?
Fällt mir voll gut. Wie du sagst, Animal Crossing in der Hölle, mir taugen solche Spiele voll. Ich finde, dass das Kampfsystem könnte ein bisschen besser sein. Mhm. Aber ansonsten taugt mir das gut. Ich finde die Thematik mega. Und was die einzelnen Figuren für dämonische Sprache sprechen, finde ich
das super. Ja, das ist super gut gemacht.
Ja, das finde ich super.
Und ich bin gespannt, wie die Story und Anführungszeichen weitergeht. Weil ich bin jetzt im zweiten Dungeon, schaut ein bisschen anders aus. Aber ich bin gespannt, ob es noch irgendwas mehr kommt, dass es ein bisschen nicht so repetitiv ist. Weil natürlich immer Dungeons, neue Jünger, alle segnen, alle beten lassen. Ob es da noch irgendwie einen Twist gibt, ein bisschen. Das ist noch ein bisschen.
Ja, gut, das ist bei Animal Crossing ist es auch, ist auch sehr repetitiv, aber das.
Die Tarot ist Tarotkartensystem, finde ich ganz witzig, eigentlich, dass du halt immer so Tarotkarten kriegst pro Dungeon, die du einsetzen kannst.
Was halt alleine das Setting, also die knuffigen Figuren mit dem okkulten Satanismus, knallharten okkulten Blutopfer-Satanismus, Thema, das ist.
Ja, wie drin. Deine Augen immer tränen, wenn du mehr Blut tränen, wenn du mehr Punkte kriegst. Also das ist schon ziemlich cool. Aber das ist von mir auf jeden Fall ein Tipp. Für Leute, die nicht 400 Stunden Zeit haben, um
Nachwuchssatanisten.
Für Nachwuchssatanisten. Für Leute, die ja schnell einmal einfach eine halbe Stunde zocken wollen, ist das ganz. Also möchte ich gleich drinnen, möchte ich wieder raus. Also es ist, ich finde es ganz cool.
Ja.
Ja.
Ich habe es leider nicht gespielt. Aber
apropos.
Vielleicht hol
ich mir das. Apropos Satanisten.
Apropos Satan. Was hast du für
Spiele? Ja, das ist jetzt nicht direkt Satan, aber ich habe. Es ist jetzt gerade noch auf Steam, wenn es das hört, schon lang vorbei. It Software Sale. Ja, It hat es, nicht ID. Ja, It Software. Ja, und dann habe ich mir das Heretic und Hexen Pack gekauft. Da ist Heretic 1, was Doom mit Magie zusammengefasst. Und dann das erste Hexen und das zweite. Und das ist was. Das ist. Ein Shooter, wo man schon sehr viel denken muss.
95 ist es rausgekommen,
oder? Das erste Hexen, ja, das wird stimmen. Und zwar ist das, wenn man sich schon früher aufgeregt hat, dass, oder wenn man sich jetzt aufregt, dass wenn man einen Ego-Shooter spielt, dass das ein Schlauchlevel ist und das war's, dann war halt Doom, okay, das ist ein Riesenlevel und du musst Keycards finden, halt den gelben und den roten und den blauen und immer mal in dem Level hin und her gehen und dann zum Ziel kommen, dann ist Hexen so irgendwie das, was es auf die Spitze treibt mit, okay, fünf Gebiete, die untereinander verbunden sind, mit teilweise obskuren Rätseln und nichts wird erklärt. aber das ist die Brain-Variante vom Ego-Shooter. Also, du kannst einfach nicht einfach schießen und hoffen, ja, ich spiele es dann durch, sondern du musst wirklich auf voll viel aufpassen. Du siehst zum Beispiel, ah, da sind so die, wie heißt denn in der Kirche da, die Glas...
Fenster?
Fenster? Die
Fenster. Musik.
Ja, also, dann siehst du, ah, die schauen alle gleich aus, aber auf einem ist halt ein Bild von einem anderen Typen drauf. Und dann schlagst du das ein und dahinter ist, geht's weiter. Ah. Und es wird echt nicht viel erklärt. Und teilweise findest du nur irgendwie so einen Text, wo einer schreibt, so, ah, ich werde heute geköpft und so. Also ist jetzt schon Hexen 2, das was ähnlich ist, aber halt Grafik ist alles schöner. Ich werde heute geköpft, aber liebe Marie, das wird nicht passieren, weil davor springe ich eben beim Galgen hinten einfach raus und beim Fenster durch und verstecke mich da. Und solche Sachen, die halt, wenn das nicht liest oder wenn das einfach überliest oder gar nicht liest, ja, dann weißt du einfach nicht mehr, wie es weitergeht.
Okay.
Dann gibt es versteckte Schalter und dann wird beschrieben, oh, der eine hat irgendwo was vergraben und du musst die Schaufel finden und dann an der eine Stelle, wo er beschreibt, hingehen und dann findest du dann, ah, das ist ein Diamant und den musst du dann schleifen und den musst du dann wo einsetzen. Also es ist echt...
Also richtig komplex.
Voll und komplex.
Ohne Erklärung.
Also null. Es gibt nicht einmal eine Karte,
wo du... Ist es so ein bisschen ist jetzt eine Frage an die Gamer?
Mhm. Ist nur ich.
Macht ihr Escape Rooms? Habt ihr schon Escape Rooms gemacht?
Nein, habe
ich
noch nicht.
Ich denke mir oft so, wenn man viel so Spiele spielt, oder? Mhm. Wenn man es in einer, also auch bei Uncharted, oder? Wenn du bist in einem Raum und dann musst du irgendwelche Säulen verschieben, damit sie in einer Linie den Löwenkopf vergeben und dann geht die Tür auf. Hm. Glaubt ihr, wenn man jetzt wirklich in so einer Situation war, dass man das schaffen wird?
Du meinst auf Leben und Tod den Schatten richtig einstellen muss?
Ja, glaubst du, dass man da drauf, also bei Computerspielen kommt man ja doch irgendwie drauf, aber manchmal ist halt irgendein bisschen ein helleres Pixel. Und da war ich, da drin muss es sein, weil da leuchtet was. Aber jetzt, so wie bei dem Hexenspiel, wenn du sagst, okay, wenn das jetzt im echten Leben war, würde man da drauf kommen. Also so Escape Rooms, bei Escape Rooms kommt man dann auch immer wieder, man schafft sie dann schlussendlich,
ich
oder?
Weiß nicht.
Aber ich denke mir nicht mehr, weißt du, ist jetzt, leider wenn man das im Computerspiel kann, könnte ich es dann im wirklichen Leben machen.
Ja.
Also jetzt nicht ist physische, quasi, also jetzt da immer irgendwelche Abhänge springen, sondern also, die Rätsel lösen.
Ich glaube schon, dass was es dir bringt, wenn du viel Videospiele spielst und vor allem so Spiele wie, ich sage jetzt mal Hexen oder Half-Life 2 oder was ist denn noch?
Portal.
Oder Portal, ja genau. Ja. Das ist jetzt zwar eine andere Art von Nachdenken, aber das ist auch so ein Spiel, wo man halt viel mit dem
Kopf
spielen muss. Ich glaube, dass du einfach vielleicht besser bist im richtigen Leben, Probleme oder komplexere Situationen in ihrer Gesamtheit schneller zu erfassen. Aber ich glaube nicht, dass du jetzt wirklich in tatsächlichen Situationen den Skill jetzt entwickelst. In der
aber ich wenn muss du ein Computerspiel hast.
Also weißt du,
das glaube ich nicht. Nein. Aber ich muss dazu sagen, dass Hexen 2 ist ja auch schon recht alt. Das ist so 98, 99
oder 95.
So. Nein, der zweite Teil.
Das zweite ist 97.
Wieso weißt du das alles? Das haben sie da jetzt noch nachgeschaut.
Kurz richtig.
Ja. Und da, wo ich das damals gespielt habe, da war ich total überfordert von dem Spiel. Also da war das gerade so mit Internet noch nicht so ein Ding, da hast du nicht wirklich nachschauen können, wie es weitergeht. Und da haben wir dann die Cheatcodes irgendwann gehabt und haben uns in andere Levels teleportiert und so. Aber
ist das ein Shooter, ist das so wie Doom, wo du nur auf quasi links rechts schauen kannst oder kannst du das schon nach oben
und unten? Du kannst ja schon nach oben und unten, aber das brauchst du. Bei Heretic hat man das schon können. Erste,
oder?
Ja, das war eins der ersten. Oder überhaupt das erste. Und die Levels sind jetzt nicht unbedingt auf das ausgelegt bei Hexen. Man kann das zwar, aber ja,
braucht es jetzt nicht unbedingt. Ich kann mich erinnern, dass ich das beim Hauptschulkollegen mal gespielt habe.
Wahrscheinlich hast du Heretic gespielt, da war das ein Ding so mit drauf.
Nein, das war schon Hexen und da ist mir aufgefallen, was mich damals so geflasht hat, was man bei Doom halt nicht gesehen hat oder bei Doom, weil was anderes habe ich eigentlich nicht gekannt. Das waren so, dass du da durch so Naturgegenden gegangen bist schon mal. Dass du durch Wälder gehst öfter, und so.
Ja.
Mhm. Und das hat mich damals schon, wie vielleicht mir gedacht habe, das schaut schon ziemlich
gut aus. Wie ist das grafisch jetzt? Weil ich habe jetzt ja gerade letztens Blade Runner gespielt und das ist ja grafisch eigentlich, das habe ich damals ja so mega im Kopf gehabt und es ist halt
Ja, das schaut aber auch heim gut
aus. Es gibt ein Remake, das soll aber nicht viel besser sein. Jetzt, das ist jetzt gerade vor einem Monat oder so, glaube ich, ein Remake rausgekommen von Blade Runner. Soll aber nicht viel besser sein, sogar eher ein bisschen mieser. Aber ist das hexengrafisch?
Da gibt es so viele Mods und ich habe beim ersten Hexen, da habe ich nur halt, dass es schön mit aufskaliert wird und gut mit Maus und Tastatur zum Spielen ist. Und das kann man schon noch gut spielen. Das schaut schon noch halt so wie Doom. Wenn man so in Erinnerung hat, gut. Und das zweite, da habe ich komplett Texturen austauscht und das schaut schon okay aus.
Ja. Da muss man aber dazu sagen, dass auch Hexen und auch der zweite, das sind nur Ego-Shooter, die so 2D-Sprites verwenden, oder?
Nein, Hexen 2 ist wirklich komplett 3D.
Ist komplett 3D, ja. Aber Hexen 1 hat nur Sprites,
nein, das oder? Ist alles wie Doom, muss ich vorstellen. Genau. Halt alles größer, besser.
Weil das kann man, glaube ich, gar nicht so in der Art und Weise modden, oder?
Doch, gibt's. Also da
aber die Gegner sind trotzdem so viel an,
zweidimensional. Es gibt Mods, jetzt nicht für Hexen, aber auch für Doom, wo dann die Gegner dann 3D Polygon sind.
Okay.
Aber was ich noch sagen wollte, ist, was das Spiel nur ausmacht, ist, dass man unterschiedliche Klassen spielt. Und jetzt nicht so das typische, ich bin der Doom-Guy und habe alle Waffen, sondern ich bin der Kleriker und der hat halt also einen Schlagkolben oder Prügel und kriegt andere Waffen wie der andere. Und bei Hexen 2 steigt man dann sogar Stufen und kriegst Erfahrung und wirst stärker und kriegst Skills ein bisschen. Also das ist schon das, was viele Spiele heutzutage einfach standardgemäß machen, irgendwie mit Skilltrees. Also Skilltrees jetzt nicht, aber dass man Stufen steigt und neue Sachen kriegt, ist da schon so in die ersten, in die Grundschuhe? Die Grundschuhe. Ja, ja, die kleine Variante von dem ist da schon drinnen, ja.
Okay, cool. Ich kann mich erinnern, das erste Spiel, das das gemacht hat, wo ich das mal echt, das hat mir schon ein bisschen die Schuhe rausgezogen, muss ich sagen. Das
die war Grundschuhe.
Das war Syndicate.
Stimmt,
von Bullfrog.
Ja.
Wo du mit deinen vier Agenten...
Ach so, ja.
Und da hast du halt auch zwischen die Levels hast du dann... Du hast so
geforscht und
Zeit. Ja, genau. Du hast so Roboter-Agenten gehabt, die verschiedene Aufgaben erfüllen haben müssen in so einer isometrischen 3D-Aussicht.
Syndicate war einmal so dystopisch, gell?
Ja.
Das haben wir oft nicht zum Laufen gebracht.
Da haben alle Gebäude so ausgeschaut wie die Innsbrucker Klinik.
Ja, stimmt.
Ja, da haben sie so Halb-Ei-Autos hat es da gegeben.
Ja, genau. Da hast du sogar...
Da sparen können, ja. Dann hast du Leute übernehmen können und die haben dann menschliche Schutzschild gespielt und so.
Ja. Genau, das war irgendwie ganz...
Der Molyneux, oder?
War Bullfrog. Der Molyneux, ja.
Das war echt, damals für seine Zeit war das ziemlich, weil ich kann mich aus der Zeit an kein anderes Spiel erinnern, also so Mitte 90er Jahre, wo du dir deine Charaktere auf so eine Art und Weise designen hast können, mehr in dem Spiel.
Genau, also du hast dann, sag ich mal, bionische Sachen bei denen noch eingebaut,
genau, dass
sie schneller laufen
können. So,
das war echt was.
Habt apropos Sommerspiele.
Die Olympischen.
Die Olympischen Sommerspiele. Es kommt jetzt ja ein Marvel-Spiel raus, das im XCOM-Style ist.
Oh ja, das...
Nicht Gotham Knights, sondern das andere.
Wo der Wolverine dabei ist,
gell? Genau.
Bitte erklärt mir.
Midnight Suns.
Was ist. Ich habe das nie gespielt und ich weiß nicht, was das für eine Art von Spiel ist. Was macht XCOM? Das sind ja unterschiedliche Genres, die unterschiedlichen Teile, oder nicht?
Also, das
ist aber dann eh recht vergleichbar mit Syndicate, nur dass halt der Action-Teil ist, genau, ist rundenbasierend.
Also, es ist isometrische Ansicht und wenn es in Kampf geht, dann hast du halt. Also, bei XCOM weiß ich jetzt nicht, ob das so Octagon
war. Nein, also ursprünglich waren es einfach so Quadrate,
genau, wo du umgegangen bist. Midnight Sun ist eben auch so, weil das gerade Syndicate gesagt hast, Midnight Sun kommt jetzt dann außer und ist ein rundenbasierendes Strategiespiel mit Superhelden. Also eigentlich wie Ultimate Alliance, ein bisschen nur
oder
XCOM-Style.
Schach.
Oder
mit speziellen
und,
Figuren.
Eben, das finde ich, das...
Aber da ist ja nur dieser Strategieteil, oder? Was an XCOM erinnert. Da gibt's, weil bei XCOM ist ja viel mehr. Das ist auch noch der Basenbau, das Forschen, Gelder kriegen, dann irgendwie Gegner fangen und die erforschen und solche Sachen. Das ist vermutlich bei Midnight Sun nicht, oder?
Aber das
habe ich jetzt nicht gelesen, auf jeden Fall.
Aber das war kurz... also das habe ich... Ja, hat mir jetzt schon mal ein bisschen...
Aber das ist schon der Wolverine dabei, oder? Habe ich das richtig gesehen?
Ja, Wolverine ist dabei.
Ihr als Marvel-Hater habt den sogar erkannt.
Ja. Okay, dann hast du dich mit Hexen beschäftigt.
Ja, also Hexen ist, und die hängen sogar jetzt wirklich, ich habe damals halt total gescheitert dran, wir haben uns mit Cheatcode so die Endgegner gebeamt und haben die halt geplättet. Und man kämpft eben gegen die vier Ding müssen sie tot finden. Nicht tot finden. Die vier Reiter oder die Pestilenz, der Apokalypse.
Sieben Zwerge.
Und ja, da haben wir uns einfach hingebeamt und die einfach niedergeblättert. Und das Englisch war auch nicht so gut früher, wobei das nicht unbedingt das Problem war. Da, so viel Text gibt es jetzt da auch nicht. Und dann bin ich jetzt so in einer Ägyptenwelt und da wird das schon richtig komplex. Da musst du dann in der Zeit zurückreisen zu einem Tempel und Sachen, die halt in der Jetztzeit gesehen hast, so verwenden. Da weißt du, da ist was eingestürzt, da gibt es einen Gang. Das heißt, ich kann mich einfach durchschlagen bei einer Wand. So, solche Sachen musst du dann verwenden. Okay. Also das ist echt cool. Okay. Aber ich hänge dann. Dann reist man da von Gebiet zu Gebiet, also Level zu Level halt hindurch, habe ich da irgendwas übersehen. Und dann kriegt aber das Videospielwissen, was du halt über die Jahre angeeignet hast. Zum Beispiel, okay, ich habe da eine Tür aufgemacht mit einem Schlüssel, den ich gekriegt habe. Und dann gehe ich da rein und da steht nur, das ist das Schlafzimmer vom Herrscher oder vom Ramses oder von wem. Und dann gehst du da rein und da sind ein paar Kegeln und die macht man fertig und sammelt ein paar Items ein und dann merkt man, hat es da schon nichts gegeben. So, für was habe ich denn den Schlüssel verwendet? Dann denkt man nach, nein, da muss es was geben. Sonst hätte ich nicht den Schlüssel braucht, dann hätte er rein können. Mhm. Und dann sieht man halt so auf der Wand die Hieroglyphen. Und Wand steht halt so ein paar Pixel raus. Und da die kann ich reindrucken und finde den Geheimgang und solche Sachen. Aber ohne das kommst du nicht weiter.
Ja, eben, und das ist die Frage. Würde es im richtigen Leben auch gehen? Dieses Computerspielwissen einzusetzen und zu sagen, hey, da muss irgendwas.
Ja, aber wenn ich zum Beispiel sage, okay, wie so in den Adventure Games, ich benutze jedes Item mit allem, so alle Varianten durchprobieren, so.
Buttermesser mit Steckdose.
Schlagbohrer mit Steckdosen und so.
Gabel mit Steckdose, Game over.
Ja.
Gut, hast du noch für die Folge?
Also, Empfehlung für Hexen kann ich jetzt nicht unbedingt rausgeben, wenn man es früher gespielt hat, ja. Es steuert sich schon ein bisschen zart noch und Balancing ist teilweise echt.
Also Nostalgie-Trip.
Eher auf einen Nostalgie-Trip. Ja.
Ich habe nur was Längeres noch, aber das machen wir noch in einer anderen Episode.
Wie lange können wir denn über deinen Penis reden?
Über Obi-Wan.
Wow, explicit schon wieder.
Schon wieder ist der Neiden. Also das ist wieder deine Unterschrift unter dem Du schneidest Episode.
Aber das können wir machen. Jetzt mal, wenn es explicit wird, muss ich schneiden und genau. Dann muss ich mich zurückhalten, dass man es nicht schneiden muss.
Genau. Ich möchte über Obi-Wan noch reden, aber das können wir dann später machen.
Weil dann würde ich nämlich für dieses Mal, weil die letzte Folge war ja ein bisschen länger und diese Folge ist deswegen ein bisschen kürzer und nächstes Mal wird sie wieder genau richtig lang. Und deswegen,
so wie,
deswegen würde ich die Folge für heute beschließen. Ich hoffe, dass alle viel Spaß gehabt haben beim Zuhören.
So wie wir beim Aufnehmen.
So wie wir beim Aufnehmen. Ja. Mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir das jetzt weiterhin so, wenn wir es uns vorgenommen haben, weiter durchziehen. Und wie der Michael letztes Mal so gesagt hat, schaut, haltet Ausschau nach Stickern, haltet Ausschau nach irgendwelchen Popkultur, bist du die Überraschung in Innsbruck? Ja, liked uns auf Instagram und auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ja, weiterhin noch einen schönen Restsommer und bis nächste Woche, euer Daniel.
Wow, professionell.
Wow.
Gar nichts mehr dazu sagen.
Da werden die nächsten Folgen, wo wir das vielleicht nochmal machen müssen, da wird mir abstinken.
Die Latte ist hochgelegt.
Penis ist auch.
Gut, ich sage auch danke, ich sage auch tschüss, bis zum nächsten Mal, hat wieder Spaß gemacht. Schaut auf unserem Patreon vorbei, den haben wir auch immer noch. Stiefmütterlich behandelt, stiefmütterlich beworben, aber es gibt ihn. Und wir freuen uns über eure Unterstützung auf allen Social Media Kanälen und ja, bis zum nächsten Mal.
Heiteln, that's cool.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.